Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Datenschutz ist Ehrensache, dem Datenschutz-Podcast der Datenschutzhelden aus Regensburg. Mein Name ist Werner Schmidt, Datenschutzbeauftragter und Datenschutzauditor bei den Datenschutzhelden. Wir haben uns heute vorgenommen, das Thema Videokonferenzen ein bisschen genauer anzugucken. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Herr Sauer, wollen Sie ein paar Worte zu sich sagen?
Gerne. Ja, ich bin Geschäftsführer der Comedio GmbH und die Comedio GmbH ist ein Zusammenschluss von 8 Experten, die sich 2014 gefunden haben, um dem Thema Datenschutz, Privatheit, Internet-Security mal eine Lösung vorzustellen, die sowohl für Firmen als auch für Privatleute bezahlbar und anwendbar sind. Und die Lösung, die wir da entwickelt haben, nennt sich Strutzbox. Ein kleines Kästchen, was man ins interne Netz schaltet und dann darauf aufpasst, dass keine unerwünschten Daten rausgehen und nur sichere Daten reinkommen.
Genau, und da erklärt sich dann direkt auch, warum ich glaube, dass der Herr Sauer für uns heute genau der richtige Ansprechpartner ist. Da ist jemand direkt vom Fach, der beschäftigt sich seit Jahren mit Datenschutz und mit Sicherheit. Und wir haben ja gesagt, wir werfen mal einen Blick auf das Thema Videokonferenztools und natürlich auch da auf den Aspekt Datenschutz. Das Thema ist ja jetzt auch schon ordentlich durch die Presse gegangen, dass es bei diversen Anbietern von Videokonferenztools nicht nur Sicherheitslücken gibt, sondern auch mit dem Datenschutz teilweise gar nicht so weit her ist. Unter anderem war Zoom deutlich in der Kritik, aber es gab auch Munklein über Microsoft Teams und den ganzen Rest. Herr Sauer, wie sehen Sie das? Haben Sie sich sowas mal genauer angeguckt?
Ja, das haben wir uns angeschaut. Das Problem ist mit diesen ganzen Werkzeugen, die da zentral gehostet werden, oft auch in den USA auch noch gehostet werden, dass unsere Datenschutzbestimmungen, unsere europäischen Datenschutzbestimmungen da nur bedingt überprüfbar oder anwendbar sind. Erstens mal, die meisten dieser Werkzeuge bedingen ja, dass man auf der Client-Seite, also als Teilnehmer einer Videokonferenz, erstmal eine eigene Software installieren muss. Was die Software da genau macht, welche Daten sie lokal abfischt oder hinschickt irgendwo, hat man eigentlich keine Kontrolle. Das ist ein Problem, wo man die Kontrolle verliert. Und das zweite Problem ist auch, wenn man dann einer solchen Videokonferenz teilnehmen will, dass man sich irgendwie authentisieren muss. Und manche dieser Werkzeuge verlangen dann sogar, dass man seine E-Mail-Adresse eingibt oder sogar seine Mobiltelefonnummer. Und das sind ja schon sehr persönliche Daten, die man eigentlich nicht unbedingt rausgeben soll, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und da ich nie verstanden habe, warum er für die Teilnahme einer Videokonferenz seine E-Mail-Adresse hinterlassen soll oder seine Telefonnummer. Ich meine, wenn wir telefonieren, muss ich das ja auch nicht machen. Wenn ich jemanden anrufe, dann ist das schon ein Problem, was man eigentlich lösen kann.
Ja, ich glaube, da müssen wir uns zwei Geschichten ein bisschen genauer anschauen. Zum einen, von fast allen dieser Tools, also die üblichen Verdächtigen, nennen wir sie doch gerne beim Namen, ob das Zoom ist, Microsoft Teams oder Cisco WebEx, haben ja auch immer eine kostenlose Variante im Angebot. Das ist mal die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, es gibt ja aber trotzdem auch immer eine kostenpflichtige Variante. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, wenn jemand ausgeklügelte Software umsonst hergibt, dann rechnet er sich da irgendwo einen Vorteil aus. Und dieser Vorteil ist, glaube ich, in unserer hochdatenverwaltenden Welt definitiv einfach das Abgreifen von Daten. Ich meine, klar, ich benutze es aus Marketing-Sicht immer ein Stück weit als Türöffner und denke mir, ja, wenn ich was kostenlos hergib, dann kauft ihr vielleicht später auch kostenpflichtig. Aber Dienste wie Zoom oder Microsoft Teams werden ja ganz bewusst auch mit dem Kostenlos-Punkt beworben. Und da muss ich, glaube ich, als Nutzer inzwischen einfach so weit aufgeklärt und verantwortungsbewusst sein, dass ich davon ausgehen kann, dass da meine Daten abgegriffen werden. Jetzt behaupten aber diese Anbieter ja, das würden sie gar nicht tun. Was würden Sie dazu sagen, als jemand, der da deutlich tiefere Einblicke hat als ein Datenschutzmensch aus Regensburg?
Naja gut, Facebook behauptet ja auch, dass sie keine persönlichen Daten abgreifen. natürlich auch und so weiter. Das ist natürlich immer eine ganz schwierige Diskussion, was man eigentlich darunter versteht. Also natürlich bekommt Zoom, Cisco und auch Teams persönliche Daten, zumindest mal die E-Mail-Adresse von mir, wenn ich da jetzt connecte. Oder natürlich auch die IP-Adresse. Klar, das kann man gar nicht verhindern, so einfach. oder ich habe es noch nicht versucht, ob man über das Tor-Netzwerk sich mit Zoom verbinden kann. Dann hätte man vielleicht eine gewisse Chance, aber naja.
Wäre mal ein spannendes Experiment.
Ja, genau. Natürlich bekommen die persönliche Daten. Was sie damit machen, verrät natürlich keine. Und da bedarf es dann schon irgendeinem Insider, der irgendwann mal doch was aufdeckt. Und ich bin natürlich ein sehr kritischer Mensch, muss ich zugeben. Und ich sage einfach, wenn es nicht notwendig ist, dann mache ich es einfach nicht. So, ja. Und es gibt genügend Alternativen, bessere Alternativen. Und wenn ich nicht kontrollieren kann und wenn ich, sag mal, Daten rausgeben muss, die ich nicht unbedingt verstehe, warum ich überhaupt rausgeben muss, ja, dann nutze ich es einfach nicht. Also ich bin da einfach gestrickt, würde ich sagen.
Naja, gut. Ich habe ja einen Background aus dem Marketing auch. Und ich meine, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass man drauf setzt, dass man einen Anbieter mit einbindet, ob das jetzt Google Analytics oder sonst irgendeiner ist, quasi meinen Teil-Datensatz mit dazu beisteuere, zum Beispiel über Tracking von der Webseite, und darauf baue, dass mir Google das mit seinem sehr viel größeren Datensatz abgleichen kann und ich am Schluss aus dieser Kombination dieser zwei Datensätze nach Möglichkeit möglichst zielgerichtet Werbung schalten kann. Das ist das Prinzip, das wir haben. Und ich denke, so viel anders wird es bei diesen Anbietern auch nicht sein. Klar kriegen die von uns immer nur einen kleinen Ausschnitt Daten. Mal jetzt abgesehen davon, dass Zoom ja offensichtlich eine ganze Zeit lang sämtliche Videokonferenzen komplett aufgenommen hat. Das, glaube ich, kann man mal nochmal ausklammern an der Stelle. Aber natürlich kriegen die nur einen kleinen Teil der Daten. Aber es kommt meines Erachtens darauf an, mit welchen Daten sie es anschließend zusammenführen können, um ein doch relativ umfängliches Bild des Nutzers am Schluss zu haben, was auch immer man damit macht. Ob man das wieder für Werbung einsetzt oder um diese Daten weiter zu verkaufen, sei ja mal dahingestellt. Aber ich glaube, die Menschen da draußen, die diese Tools nutzen, müssen sich bewusst machen, selbst wenn sie nur die E-Mail-Adresse und die IP-Adresse eingeben, das Ganze wandert ja in einen sehr viel größeren Pool am Schluss und kann da durchaus ein ganzes Stück auch vervollständigt werden.
Na, es sind ja vor allen Dingen die Metadaten, die gerade für die Marketing-Datensammler sehr interessant sind. Also die IP-Adresse, aus der lässt sich einfach ermitteln, welchem Standort ich ungefähr bin, ja. Relativ genau. Das ist mal wichtig. Natürlich die Frequenz, wie oft bin ich denn überhaupt in welcher Konferenz teilnehme, ist eine sehr interessante Information. Also wenn ich immer in einer bestimmten Konferenz teilnehme oder sag mal sehr regelmäßig und man weiß ungefähr, was die Konferenz so für eine Zielgruppe hat und um was es da geht, man muss ja gar nicht reinhören. Selbst wenn es end-to-end verschlüsselt ist, sind diese Metadaten hochinteressant und können das zur Profilbildung natürlich benutzt werden. Und ob die Daten dann wirklich weitergegeben werden, das kann man leider nicht kontrollieren, das weiß man nicht. Und wenn es kostenlos ist, dann ist es sogar meistens sogar so, dass es in den AGBs drinsteht, dass sie die Daten auswerten dürfen. Bei Kostenpflichtigen sollte es nicht sein, aber bei Kostenlosen steht es meistens sogar in den AGBs. Heißt, wer die mal liest, was die wenigsten natürlich machen, ja. Dann stimmen sie sogar zu, dass sie die für Marketingzwecke auswerten dürfen. Und sobald dieser Satz drinsteht, können die im Prinzip machen damit, was sie wollen. Natürlich denkt jeder, naja, was soll das für Daten schon sein, die ich da hinterlasse. Ich grüße ja hier nur meine Oma zum Geburtstag oder und halte mich meinem Kollegen oder meinem Sportsfreund. Ist ja ganz interessant, aber allein mit wem ich mich unterhalte oder dass ich das aus Abu Dhabi heraus mache oder aus Nordkorea oder aus Eltville, wie ich jetzt hier, ist schon eine interessante Information. Und mit wem ich da regelmäßig kommuniziere, ist eben sehr wichtig, weil über denjenigen hat man ja auch irgendwelche Daten und weiß, dann stehen die in irgendeiner Geschäftsbeziehung, Freundschaftsbeziehung, was auch immer. Oder ob ich das nachts um 3 immer mache nach Ortszeit oder morgens um 8 oder mit dem Handy unterwegs, was auch immer. Alles sehr wichtige und interessante Informationen über eine Person.
Ja, das ist auch definitiv das, was ich aus der Marketingwelt kenne. Man versucht so viele Kennzeichen wie möglich zu sammeln, um dann anschließend ein vernünftiges Bild zu bekommen. Sie haben jetzt gerade eine wichtige Sache gesagt, nämlich selbst wenn es eine Verschlüsselung gibt, das ist ja auch wieder so ein Thema, hatten wir auch bei Zoom ganz, ganz laut in der Presse, dass dieser Dienst ja nicht mal sauber verschlüsselt. Gibt's denn, haben Sie einen Tipp für jemanden, der jetzt trotzdem so ein Tool nutzen will, wie er sicherstellen kann, dass dieser Anbieter zumindest die Daten verschlüsselt überträgt? Ich habe ein bisschen rumgeguckt auf den entsprechenden Webseiten und die Informationen sind relativ dürftig. Also im besten Fall steht vielleicht noch dort Verschlüsselung. Und so ein Häkchen. Aber weder Standard noch auf welcher Ebene noch sonst irgendwas.
Also für einen Laien würde ich sagen, ist das gar nicht möglich.
Ist nicht möglich, ne?
Nee, ist nicht möglich. Für jemanden, der sich technisch auskennt, da kann man natürlich ins Netzwerk reinschauen, schon mal ins eigene Netzwerk. Da gibt es Tools auf der Fritzbox, um zu gucken, welche Daten gehen denn da so hin und her. Und dann sieht man schon, ob die verschlüsselt sind. Nur wenn die Daten zwischen meinem Client und dem Anbieter verschlüsselt sind, dann sind sie ja noch lange nicht end-to-end verschlüsselt.
Ja.
Und gerade bei Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern ist das auch gar nicht so einfach, weil dann eben die Schlüssel mehrere Verschlüsselungsmechanismen braucht, damit die anderen das wieder alle entschlüsseln können. Also es war recht schwierig zu implementieren mit mehreren Teilnehmern, aber technisch natürlich möglich. Ganz schwierig ist es auch, wenn man einen Fix-Client, also ein Programm runterladen muss, dann ist es eben schwierig. Wenn ich das mit dem Browser mache, dann kann ich zumindest in dem Link oben sehen, ob da HTTPS steht. Es steht für Secure, verschlüsselt, und ja, dann ist zumindest mal die Verbindung zwischen meinem Browser und dem Anbieter hinten verschlüsselt. Kann aber sein, dass der das entschlüsselt und mithören könnte und wieder zum nächsten Teilnehmer wieder verschlüsselt. Und dann ist es eben nicht end-to-end verschlüsselt, sondern nur zur Hälfte verschlüsselt.
Ja, okay, das heißt, da muss man sich im Prinzip auf die Angaben der Anbieter verlassen und im Falle des Falles einfach in aller Ruhe nachrecherchieren, weil man es nicht sieht, auf gut Deutsch. Ne?
Genau.
Man kann es als Laie, sieht man es nicht.
Genau, deswegen meine Empfehlung, wenn man schon irgendeine Videokonferenz benutzt, dann wäre es schon mal ganz gut, wenn man mit einem Browser teilnehmen kann. Mhm. Weil ein Browser hat immer den Vorteil, dass die Verschlüsselung, die da benutzt wird, signiert ist durch eine CA, also eine Certified Authority, die öffentlich ist. Und damit kann man auch dann reingucken und kann sogar die Verschlüsselung so aufbrechen, dass man sehen kann, was wird denn eigentlich übertragen. Also unsere Dutzbox macht das zum Beispiel. Die kann, wenn das über den Browser läuft, dann auch reingucken und kann sagen, Moment, hier sind ja Daten, die werden übertragen, die sind jetzt für diesen Zweck gar nicht sinnvoll und notwendig, filtert die sogar raus. Mhm. Aber das kann ich natürlich nur machen, wenn das über den Browser läuft, wenn da eine App ist, die dann den Schlüssel direkt reinprogrammiert hat und verschlüsselt mit dem Videokonferenzserver kommuniziert, dann kann da keiner mehr reingucken und dann kann man nur noch spekulieren, was da vielleicht auch für Daten übertragen werden. Und wir wissen ja von anderen Anbietern, und wir reden zwar jetzt über Videokonferenz, aber wenn wir das Thema Messaging-Chat reden, ist das ja ein ganz ähnliches Problem.
Ja, ja.
So eine App, die auf einem eigenen PC oder einem Smartphone läuft, ja, die kann da auch das Adressbuch vielleicht auslesen und die ganzen Adressen übertragen, was datenschutzrechtlich natürlich sehr problematisch ist. Und das kriegt man nicht mit und das kann man auch nicht behindern. Und das kann man nur sehen, wenn das über den Browser läuft. Deswegen meine dringende Empfehlung, möglichst immer Browser benutzen, wenn das möglich ist, keine App.
Also wenn ich kurz zusammenfassen darf, bis dahin, Sache 1, an die wir uns gewöhnen müssen, nutzen wir solche eigentlich technisch sehr aufwendigen Dienste kostenlos, sollten wir uns damit abfinden, dass dieser Dienst wahrscheinlich versucht, Daten zu sammeln. Und die zweite Geschichte, wenn ich so einen Dienst nutzen will, dann sind die Varianten, die die Videokonferenz im Browser zur Verfügung stellen, auf jeden Fall empfehlenswerter als alles, was per heruntergeladener Software oder App funktioniert. Ich bin ganz bewusst bei den Leuten, die technisch nicht versiert sind, weil ich finde, da ist die höchste Gefahrenquelle. Wenn jemand sich sowieso auskennt, okay, der weiß dann schon, wo er suchen muss und nachgucken muss, aber das ist ja definitiv nicht jeder da draußen. Jetzt haben wir von dem Berliner Beauftragten für Datenschutz ja ein nettes PDF in letzter Zeit in Händen gehabt, wo, nachdem quasi die Anbieter, die wir jetzt so besprochen hatten und genannt hatten, wie soll man das höflich ausdrücken, nicht empfohlen wurden, darauf hingewiesen worden ist, dass es ja Alternativen gibt, die in erster Linie auf Open Source Software aufsetzen, also auf quelloffener Software. Und namentlich hätten wir da vor allem Jitsi und Big Blue Button. Was halten Sie von denen?
Ja, die sind rein von der Software her schon mal erheblich besser geeignet, weil sie haben mehrere Vorteile. Erstens mal, beide funktionieren mit einem Browser. Das ist eine. Zweitens, sie sind Open Source, also quelloffen. Das heißt, man kann sich die Quellen angucken, man kann das sogar selbst hosten, weil das ist ja das nächste Problem. Selbst wenn ich einen vertrauenswürdigen Dienstleister habe, der den Videokonferenzserver für mich betreibt, dann besteht ja trotzdem immer die Gefahr, dass dieser vielleicht von Hackern angegriffen wurde. Und so ein Provider wie Microsoft oder Cisco, der ja Tausende von Servern betreibt und Millionen von Videokonferenzen, sind natürlich für Angreifer ein Leckerbissen.
Ja.
Und man weiß von TeamViewer zum Beispiel, sind ja 2016 gehackt worden, ist erst 2019 öffentlich gemacht worden. Welche Daten da wirklich alle geflossen sind, weiß man bis heute nicht so genau. Also diese Anbieter sind natürlich gern begehrt bei Hackern. Und wenn ich einen kleinen Anbieter habe oder sogar meinen Videokonferenzserver selbst betreiben kann, das ist natürlich das Allerbeste, dann ist das erstmal für einen Hacker sehr interessant, weil da kann er mit viel Aufwand reinhacken vielleicht auch, aber das rentiert sich gar nicht für ihn, deswegen lässt er das in der Regel erstmal. Und ich habe eben die Chance, selbst nachzuschauen oder zumindest Spezialisten, die ich kenne und die sich darum kümmern, dass dieser Webserver, dieser Konferenzserver nicht unnötige Daten zieht oder sogar irgendwo hinschickt. Das kann man dann komplett kontrollieren. Genau, deswegen sind die zwei, die Sie gerade erwähnt haben, also Big Blue Button und Jitsi, eigentlich die zwei besten, die man empfehlen kann. Da gibt's Anbieter, die auch hosten, sind sogar benannt in diesem Dokument des Berliner Beauftragten für Datenschutz. Und man kann eben auch das selbst betreiben. Und der Vorteil ist jetzt, wenn ich mal wieder auf unsere Firma zurückkomme, unsere Trutzbox, die hat fertig implementiert einen Jitsi-Server auf der Trutzbox. Das heißt, jemand, der sichere Videokonferenzen machen möchte, der kann sich diese Trutzbox zu Hause ins Netz reinschieben und ist sein eigener Provider. Sprich, da muss er keinem anderen vertrauen und hat auch gleich noch den Jitsi, den man mit einer Pause betreiben kann.
Stopp. Das war eine Runde zu schnell. Nochmal kurz zurückgekurbelt. Wir hatten jetzt das Thema quelloffen bzw. Open Source. Auch da wieder für die weniger bewanderten Nutzer. Es gibt quasi zwei Varianten, wie man Software zur Verfügung stellen kann. Also das, was der normale Benutzer als App oder als Programm kennt. Das eine ist quasi die geheime Variante, die Unternehmen entwickeln und dann zur Verfügung stellen, meistens gegen Geld. Das ist nicht quelloffen und nicht Open Source. Und dann gibt es ganz viele Leute, die hervorragend programmieren können und finden, dass man manche Angebote eben auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sollte. Ich vereinfache ganz arg an dieser Stelle bewusst. Na, das heißt, die stellen nicht nur das Programm zur Verfügung, sondern auch die Möglichkeit, dass man in den Code dieses Programms reingucken kann. Und damit haben Spezialisten wie zum Beispiel die Herrschaften von Comedio halt auch die Möglichkeit, sich dieses Programm im Detail anzugucken. Werden da irgendwo Daten abgegriffen? Welche Daten werden da tatsächlich durch die Gegend geschickt? Wir hatten das Thema in einer der Vorfolgen bei der App TikTok, die zum Beispiel ganz bewusst Mechanismen einbaut, dass man diese Software nicht im Detail angucken kann. So viel zum Thema Open Source. Open Source gibt also automatisch dadurch ein bisschen mehr Sicherheit, weil sich Leute einen Einblick darüber verschaffen können, was passiert denn in diesem Programm genau. Und der Herr Sauer ist jetzt ganz, ganz schnell von eigengehosteten Lösungen zur Trutzbox gegangen. Das finde ich auch absolut wichtig und richtig so, aber ich denke, auf den Punkt selbst gehostet müssen wir kurz nochmal eingehen. Man kann also quasi Software wie Jitsi nehmen und auf einem eigenen Server betreiben. Das ist das, was wir unter eigengehostet verstehen. Der große Vorteil, und da wird jeder Datenschützer natürlich sofort laut jubeln, ist, dass diese Daten bei mir sind, also auf meinem Server sind. Der Server ist vielleicht zur Verfügung gestellt durch einen Webhoster, aber den kann ich mir in Deutschland oder in der EU suchen und mit dem eine Auftragsverarbeitung machen. Und dann sind diese Daten bei mir. Da hat kein Dritter, also kein Microsoft und kein Zoom und kein Cisco mehr Zugriff drauf. Das freut natürlich den Datenschützer ganz arg, weil er sagt, aha, das ist ja automatisch ein Sicherheitslevel mehr. Es hat schon mal kein dritter Zugriff. Die Problematik dahinter ist, dass wenn ich, sagen wir so, ich habe mir das kurz mal angeguckt mit dem Jitsi-Server selber hosten und ich bin jetzt nicht doof, was Computer und solche Sachen angeht, aber da war ich relativ schnell raus aus dem Thema. Das ist die eigentliche Problematik, glaube ich, auch für die Unternehmer da draußen. Man braucht entweder sehr wiefe ITler, um sich so einen Jitsi-Server selber aufzustellen, oder man braucht eine Alternative. Und jetzt sind wir bei der Alternative, nämlich der Trutzbox, die ja einen Jitsi-Server quasi schon fertig implementiert hat. Ne? Das heißt, ich habe da gleich mehrere Vorteile unter einem Dach. Die Daten bleiben bei mir. Und ich habe nicht diesen Installation- und Konfigurationsaufwand und vor allem halt auch den technischen Aufwand. Ich brauche erst mal einen Server, auf dem ich es installieren kann, sondern ich habe quasi meine kleine Box und die hat schon alles fertig eingerichtet. Und wir setzen ja hier bei den Datenschutzhelden auch eine Trutzbox ein und ich muss tatsächlich sagen, das Setup war angenehm. Also war angenehm schnell und angenehm einfach und es hat angenehm flott funktioniert.
Genau, und ich darf nur ein kleines Geheimnis verraten für die Zuhörer jetzt hier. Wir sitzen gar nicht zusammen hier in einem Büro, sondern wir sitzen weit voneinander weg. Und damit wir trotzdem sprechen und uns sogar sehen können hier, benutzen wir genau eine Trutzbox und die Videokonferenz der Trutzbox. und ich fühle mich wohl dabei, weil ich weiß, da kann keiner jetzt mithören oder irgendwelche persönlichen Daten von mir weggeben.
Genau, ja, absolut. Jetzt müssen wir uns natürlich kritisch auch angucken, wenn doch Comedio, also die Trutzbox, diese Trutzbox da zur Verfügung stellt und einen Jitsi-Server noch dazu auf der Trutzbox betreibt. Habt ihr denn von eurer Seite irgendwelche Zugriffsmöglichkeiten und welche personenbezogenen Daten sammelt denn Comedio an dieser Stelle?
Ja, Comedio verkauft in erster Linie diese Trutzbox. Das ist unser Geschäftsmodell. Und wenn jemand bei uns die Trutzbox kauft, dann macht er das normalerweise online. Und natürlich haben wir dann irgendwo eine Lieferadresse und wenn er das per Lastschrift macht, sogar noch Kontodaten, die natürlich personenbezogen sind und die wir natürlich auch entsprechend handeln. Aber wenn er dann die Trutzbox installiert hat und betreibt, haben wir von dem, was er dann macht mit der Trutzbox, keinerlei Kenntnis. Das läuft komplett lokal auf dieser Trutzbox ab und nicht irgendwas, was wir jetzt auf unserem Server oder von unseren Systemen hier irgendwo mit reingreifen würden. Wir haben keinen Zugriff auf diese Trutzbox. Das heißt, wenn es ein Problem gäbe, dann muss er uns telefonisch per E-Mail wie auch immer kontaktieren. Wir müssen gucken, dass wir das irgendwo remote gelöst kriegen. Aber wir können uns weder einloggen, wir können uns auf keine Daten zugreifen auf der Trutzbox und wir haben keine Schlüssel und auch keine persönlichen Daten von dem, was auf der Trutzbox gemacht wird.
Okay, da muss ich wieder ganz klar sagen, was will ich aus Datenschutzsicht mehr? Als einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Daten beim jeweiligen Verantwortlichen bleiben. Gibt es denn sonst etwas, was Sie an dieser Stelle zum Thema Videokonferenzen loswerden wollen?
Ja, ich würde noch sagen, es geht ja jetzt hier um das Thema Datenschutz und man sollte das Thema Datenschutz schon ein bisschen breiter sehen als eine Videokonferenz. Wir machen ja nicht nur Videokonferenzen, wie gesagt, wir chatten ja auch und wir mailen und surfen im Internet und dann haben wir noch 20, 30 Apps auf unserem Smartphone und vielleicht sogar noch einen Fernseher im Internet und es nützt eigentlich gar nichts, wenn wir uns jetzt sagen, okay, wir schützen uns jetzt 100% bei Videokonferenzen und die ganzen anderen Sachen, die machen im Internet wieder was sie wollen. So, und deswegen muss ich nochmal auf die Trutzbox zurückkommen. Die kann eben noch viel mehr als nur eine Videokonferenz. Die hat auch einen E-Mail-Server drauf, der die E-Mails verschlüsselt. Die hat einen Chat-Server, um auch sichere Messaging zu machen, dass ich auch kein WhatsApp mehr brauche. Und sie kann sogar alle Zugriffe ins Internet über Browser oder eine App auch so kontrollieren, dass keine persönlichen Daten rausgehen. Das heißt, sie schützt rundum und das Ganze greift auch ineinander, weil es hilft nur, wenn man sich rundum schützt. Und der weitere Vorteil ist natürlich, wenn ich unterwegs bin, dann kann ich auch noch remote zugreifen, weil das ist auch immer ein Thema, wenn ich irgendwo im Flughafen bin oder im Hotel und mache Internet und will in der Videokonferenz teilnehmen. Das Erste, was ich ja dann mache, ist, ja, ich gebe WLAN erstmal ins Internet. Will ja nicht meine LTE verbrauchen hier. Gerade bei einer Videokonferenz wäre das sehr schnell weg. Also wäre es gut, wenn man sich erstmal per VPN, ein virtuelles Netzwerk, sicher in ein Netzwerk einwählen kann, sodass auch das Hotel dann nichts mitkriegt. Weil das WLAN eines Hotels ist auch nicht unbedingt ganz sicher.
Meistens nicht, ja.
Überhaupt zu nehmen, aber okay, es hat Vorteile natürlich, aber dann sollte man VPN benutzen, um erstmal ein sicheres Netzwerk zu kommen. Und dann kann man zum Beispiel von einem Hotel aus oder Flughafen sich erstmal auf seine heimische Trutzbox per VPN verbinden und dann eben zum Beispiel eine Videokonferenz machen oder surfen oder was man alles im Internet machen will.
Ja, das ist das, was wir ein bisschen für unsere Zuhörer unterschlagen haben. Die Trutzbox, wir haben uns natürlich das Thema Videokonferenz rausgegriffen, weil es einfach durch die aktuelle Situation, wir haben immer noch gewisse Einschränkungen dank Corona. Es gibt viele Unternehmen, die darüber nachdenken, Homeoffice zu verlängern, auch wenn es nicht mehr unbedingt notwendig wäre. Und wir haben natürlich sehr präsent das Thema Videokonferenzen am Start und mit dem Thema Videokonferenzen einhergehend das Thema Datenschutz. Insofern ist unser Aufhänger für den heutigen Podcast das Thema Videokonferenz, aber wie der Herr Sauer ganz richtig gesagt hat, es betrifft natürlich ein paar mehr Sachen. Und was die Trutzbox da leistet, ist eben nicht nur die Videokonferenz, sondern eigentlich, wie nennt ihr das immer, eine komplette Privacy-Box. Also genau. Von Mail über Chat bis zu Surfen bis zu Videokonferenz.
Ein Punkt habe ich aber doch noch, fällt mir gerade eben ein, und eigentlich ein ganz wichtiger Punkt,
ja.
Kosten.
Ja.
Wenn ich eine Firma habe und nutze jetzt Zoom oder Cisco oder Teams oder was auch immer, dann kann das recht schnell relativ teuer werden. Je nachdem, wie viele Teilnehmer dann haben möchte, wie oft man Videokonferenzen macht und so weiter, brauche ich ja Lizenzen. Und die können sich schon im Jahresverlauf doch zu ein paar tausend Euro zusammenkommen, auch für kleine Firmen. Und der Vorteil, muss ich wieder für die Dutzbox, die zahlt man einmal, die kauft man und dann kann man so viele Videokonferenzen machen, wie die Leitung durchpasst, nenne ich es mal. Also die Dutzbox ist auch da recht kräftig, die kann sehr viel. Das erste Engpass, den man kriegt, wenn man da plötzlich doch mit 20 Leuten eine Videokonferenz macht und alle haben die Kamera an, dass dann irgendwann die Internetleitung vielleicht zu eng wird. Die Dutzbox ist da recht kräftig. So, und die ist dann erheblich günstiger als, ja, was man dann bei diesen Providern zahlt.
Ja, da haben Sie absolut recht. Wenn ich einmal kurz quasi einen Strich unter die ganze Geschichte schreiben darf, dann, wenn du am Überlegen bist, auf welche Videokonferenzlösung du aufspringst, dann haben wir vom Herrn Sauer gehört, wichtige Geschichte Nummer 1, es sollte eine Variante sein, die man tatsächlich im Browser betreiben kann und nicht per App oder per zusätzliche Software. Das bietet einfach von Haus aus ein bisschen mehr Sicherheit. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ganz klar auf jeden Fall die Datenschutzerklärung des Anbieters in Ruhe durchschauen, gucken, wo gehen welche Daten hin. Vielleicht unterscheiden sich diese Datenschutzerklärungen auch von Produkt zu Produkt. Das heißt, kostenlos hat vielleicht andere Einschränkungen als Premium oder Plus oder wie auch immer es genannt wird. Also bitte auch da durchaus mal einen Blick drauf werfen, auch wenn das Thema nervt. Man muss sich ein bisschen damit abfinden, dass wenn man so einen Dienst kostenlos nutzt, dass wahrscheinlich die ein oder andere Datenmenge ausgetauscht wird. Und wenn es eine sichere Variante sein soll, dann kann man sich die Trutzbox unter www.trutzbox.de einfach mal in Ruhe angucken und gerne auch mal die Kostenkalkulation rausziehen und mal gucken, wo man da so landet. Gut, ich hoffe, wir haben dir als unseren Zuhörer ein bisschen Infos über das Thema Videokonferenzen mit auf den Weg geben können und vielleicht auch den Tipp, dass kostenlos vielleicht nicht immer die ideale Variante ist. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Herrn Sauer bedanken, dass er seine Zeit hier für unseren Podcast investiert hat und ich wünsche dir von Herzen eine sichere Woche. Herr Sauer?
Auch vielen Dank von meiner Seite und auch ich wünsche eine Corona-freie und sichere Woche.
Bis zum nächsten Mal, eure Datenschutzhelden aus Regensburg.